Und so ist es denn auch, wenn man sich, ich komme jetzt zum dritten Punkt, was machen Sie denn jetzt eigentlich in der Reform? So ist es denn auch, wenn man sich mal anschaut, wie jetzt die strategischen Definitionen sind, für die Mittel bereitgestellt werden sollen. Denn das nehmen sich die verteidigungspolitischen Richtlinien vor. Sie wollen die politisch-strategische Zielvorgabe, die ich eben zitiert habe, Fähigkeiten für eine gemeinsame Aufgabenwahrnehmung bereitstellen, damit die anderen auch Deutschland hören und sie nicht umgekehrt denen hinterherlaufen müssen. Was brauchen wir dafür an Gerät und Personal? Das hat eine realistische Seite, und die realistische Seite ist, dass die deutsche Politik dabei daran Maß nimmt, was das deutsche Militär bereits ist und kann. Das ist ja nun auch nicht nichts. Und gleichzeitig stellen sie sich so dazu, dass sie sagen, das müssen wir in einen Zustand und in eine Verfassung bringen, dass wir die Armee und deren Fähigkeiten als jederzeit verfügbares Angebot in die Diskussion und Auseinandersetzung in NATO und EU einbringen können, wann immer eine solche auf die Tagesordnung gesetzt wird oder wir sie auch selber auf die Tagesordnung setzen können. Das hört sich dann so an: Zur Bündnisverteidigung ist ein streitkräftegemeinsames Kräftedispositiv bereitzustellen. Für die EU braucht man dasselbe. Drittens braucht man Mittel zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung. Das ist offenbar, taucht das eigene Punkt, auch nicht dasselbe wie was braucht man fürs Bündnis. Dann braucht man nochmal Mittel zur VN, also zur UNO-Friedenssicherung im Rahmen des UN-Standby-Arrangement-System. Dann braucht man Mittel zur Rettung, Evakuierung und Geiselbefreiung im Ausland im Rahmen nationaler Krisenvorsorge. Dann muss man den deutschen Luftraum effektiv überwachen und sichern können. Und außerdem gibt es dann noch als Letzt- und Restposten den Heimatschutz. Das alles listen die Richtlinien nacheinander auf und leiten daraus einen Bedarf ab, der nicht sehr knapp bemessen ist. Immerhin gehen die verteidigungspolitischen Richtlinien davon aus, dass Deutschland im Prinzip in der Lage sein muss, zeitgleich 20.000 Soldaten in mehreren Einsätzen gleichzeitig bereitzustellen. Was das dann insgesamt an Personal bedeutet, was sie tatsächlich dafür brauchen, das sollen die Verteidigungspolitiker ausrechnen, das weiß ich nicht. Interessant an dieser Auflistung fand ich was anderes. Streng genommen listet diese Liste gar nicht unterschiedliche Arten von Mitteln auf, sondern sie listet unterschiedliche Titel auf, unter denen diese Mittel in Anspruch genommen werden. Sie listet also gar nicht militärische Anforderungen auf, sondern sie listet die Szenarien, die Konkurrenzszenarien auf, unter denen Deutschland diese Mittel einbringen können will, also erstens in der NATO, zweitens konkurrierend oder auch nicht konkurrierend dazu in der EU und drittens eben auch noch dann, wenn die UNO irgendwelche Kriegseinsätze plant oder beschließt und man an denen auch ganz getrennt und unabhängig von anderen Bündnispartnern daran teilnehmen können will. So sieht das Dabeisein vom Standpunkt eines deutschen Militärpolitikers also heutzutage aus. Und ein Gesichtspunkt ist vielleicht noch erwähnenswert, der dabei eine Rolle spielen soll, der lautet so: Dabei ist sicherzustellen, die Möglichkeit der Übernahme von Führungsverantwortung als Rahmennation und die Bereitstellung benötigter Fähigkeiten, ich kann nichts für das Deutsch, ich habe das nicht gefunden, aber es passt zum Gegenstand, Die Bereitstellung benötigter Fähigkeiten für das gesamte Aufgabenspektrum, in die Beiträge anderer Nationen flexibel und synergetisch integriert werden können. Das ist doch mal was. Übernahme von Führungsverantwortung als Rahmennation heißt, wer hat hier was zu sagen, wir oder die? Und die Integration der Beiträge anderer Nationen in die eigene Planung ist genau die Rolle, der sich Deutschland im Libyen-Krieg verweigert hat. Das wäre schön, wenn es auch mal dazu kommen könnte, dass Deutschland vorgibt, wo Krieg geführt werden muss und die anderen dann in dessen Kriegsplanung flexibel und synergetisch integriert werden. So weit sind wir aber noch nicht. Über den Zynismus, mit dem hier über Kriegsansätze geredet wird, will ich mal nichts weiter sagen. Eins ist allerdings schon auffällig an dieser Art über Krieg und Frieden, über Gewalteinsätze, über Zerstörung von Land und Leuten anderswo auf der Welt zu reden. Interessieren tut an dieser ganzen Aktivität, die offenbar so dringend nötig ist, dass Krieg heutzutage so etwas wie ein kollektiver Entscheidungsprozess ist. Und das heißt ja, eine nationale Existenzfrage, wie es noch der Krieg als Weltkrieg damals war, ist er nicht. Außer für diejenigen, die davon betroffen sind, wie Libyen und Afghanistan, aber von denen ist ja hier nicht die Rede. Mitmachen ist kein Übergang, zu dem man unbedingt in jedem Fall genötigt wäre, wegen eines nationalen Interesses, sondern eine frei entscheidbare Handlungsoption. Das unterstellt offenbar, dass die Gegner, die man da ins Auge fasst, solche sind, gegen die man sowieso alle Mittel in der Hand hat, sodass die Frage, kriegt man sie auch anders klein oder muss man unbedingt mit Militär zuschlagen, eine, wie der Verteidigungsminister so schön sagt, Handlungsoption ist. Man sieht sich keinen gleichwertigen Feinden gegenüber, sondern nur unbotmäßigen Unterchargen. Aber davon gibt es jede Menge und auf die muss man aufpassen. Das ist natürlich nicht, deswegen will ich nochmal zurückkommen auf den Hinweis von vorhin, das ist natürlich nicht die Wahrheit der Weltlage. Es ist überhaupt nicht die Wahrheit der Weltlage, weil es nämlich in der Tat so tut, als ob die Kriege, die die NATO oder auch einige ihrer Mächte führen, Angelegenheiten wären, die die Nicht-NATO-Großmächte, China und Russland, überhaupt nichts angingen und die auch gar nicht interessieren würden, als ob die sich selbstverständlich auf den Standpunkt stellen würden, das ist deren Sache, wenn sie da sich zu einem Krieg entschieden haben und wir haben damit nichts zu tun. Man kann, aber das wäre, wie gesagt, ein Übergang eigentlich auf ein anderes Thema, das man sich vielleicht für einen Abend im nächsten Jahr mal vorbehalten sollte. Man kann an den Reaktionen sowohl Russlands als auch Chinas auf den Libyen-Krieg aber sehr gut erkennen, dass das natürlich nicht so ist, dass diese Nationen sich nicht genauso von Kriegen der NATO betroffen sehen würden wie umgekehrt, sodass die Deutschen schon sehr anspruchsvoll für sich in Anspruch nehmen, solche Kriege mitentscheiden zu wollen und offenbar auch sehr risikobereit sind, was die Frage angeht, wem tritt man dabei eigentlich alles an die Füße und wie, welche Konsequenzen haben solche Kriege für das Kräfteverhältnis auf der Welt und für die Konkurrenz der Mächte insgesamt auf der Welt. Aber wie gesagt, diese ganze Frage erwähne ich jetzt hier nur, damit man nicht denkt, das sei die Wahrheit über die tatsächliche Weltlage. Das ist die Art und Weise, wie Deutschland sie sieht und wie sie meinen, wie sie ihr realisieren können und was sie sich dann dafür vornehmen. Ich will zum Schluss noch auf einen Punkt eingehen, der hat ja eigentlich den wesentlichen Gehalt der militärischen Umstellung ausmacht, wenn man mal von der Bewaffnung auch absieht, aber das ist ja wie gesagt eine Frage der Ausstattung, das sollen die mal unter sich ausmachen. Die entscheidende Umstellung, die tatsächlich die Art und Weise des Kriegführens betrifft, ist ja die Umstellung der wehrpflichtigen Armee in eine sogenannte Berufsarmee. Was ändert sich da eigentlich? Wie sieht man an dieser Umstellung die Neudefinition der militärischen und militärstrategischen Vorhaben Deutschlands? Und was ändert sich und was soll sich ändern an der Art und Weise, wie dieses Land und diese Nation sich zu der Frage von Krieg und Frieden ideologisch, geistig, moralisch stellt? Das eine habe ich schon gesagt. In der aktuellen Weltlage gehört Krieg zum Alltag der Politik. Davon geht de Maizière einerseits ganz selbstverständlich aus. In diversen Interviews, die er gegeben hat, wird er aber auch nicht müde, das zu betonen, dass sich die deutsche Öffentlichkeit darauf einstellen soll, dass das schon mal öfter vorkommen soll und kann in Zukunft, dass deutsche Truppen irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Krieg ist nicht eine Sonderlage, die die ganze Nation existenziell betrifft, sondern eine Art und Weise dieser Nation, ihre nationalen Interessen in der genannten Weise auswärts geltend zu machen. Und dazu passt Wehrpflicht aus zwei Gründen nicht. Der erste Grund, warum es nicht passt, ist ganz schlicht ein technischer. Für einen solchen Bedarf an einer allzeit einsatzbaren Truppe ist es unpassend und unpraktisch, die Leute als Reserve immer aus ihren zivilen Berufen rausholen zu müssen, wenn sie gerade fürs Militär gebraucht werden. Die Trennung zwischen dem Fortgang des zivilen Lebens und der nationalen Kriegführung findet deswegen genauso statt, dass man für die eine nationale Aufgabe die eine Abteilung Angestellte hat und für den Rest des zivilen Lebens die andere. Und beide greifen eben in der Weise ineinander, wie die verteidigungspolitischen Richtlinien es so schön benennen. Auch die neue Truppe dient natürlich dem Interesse des Volkes und dem Wohlstand der Nation, in der Weise eben, dass sie dafür sorgt, dass deutsche Interessen überall auf der Welt gesichert bleiben. Und der zweite Grund betrifft die moralische Ausstattung, die man braucht, um sich diesen seltsamen Beruf zuzulegen. Das trauen sie aus gutem Grund Wehrpflichtigen so nicht zu. Und deswegen noch ein paar Überlegungen zu dieser geistig-moralischen Ausstattung, die da gefordert ist. Wehrpflicht ist ja eine eigentümliche Stellung eines Staates zu seinem Volk. Da stellt der Staat sich auf den Standpunkt, jeder oder im Prinzip jedenfalls jeder männliche Jugendliche hat eine Pflicht zu erfüllen gegenüber dem Staat, in dem er lebt. Und zwar eine, die er sich nicht aussuchen kann, wo es anders als in der freien Konkurrenz nicht auf seine Zustimmung ankommt, sondern wo das Prinzip von Befehl und Gehorsam liegt. Ein Dienst, der ausdrücklich als Unterbrechung und als Ausnahmezustand gegenüber der üblichen Erziehung zum Konkurrenzsubjekt eingerichtet ist. Da gilt nicht die Rücksichtnahme und die Achtung der Interessen und des Lebens anderer, sondern ganz im Gegenteil. Da hat man zu lernen, dass für den Staat nicht im Privatinteresse, aber eben als Handlanger der Gewalt, der man unterworfen ist, wildfremde Leute umzubringen hat. Und da wird nicht mit Bitte und Danke gehandhabt, da hat man keine freie Wahl. Und das ist auch sehr konsequent, weil das, was man da zu tun hat, ist, sich auf Befehl, selber auf Befehl in Lebensgefahr zu bringen und keine übertriebene Rücksichtnahme und Mitleid mit dem Gegner gelten zu lassen. So wird der Normalbürger in der Wehrpflicht mitten im Frieden mit dem unbedingten Standpunkt staatlicher Existenzsicherung bekannt gemacht, dass die das Erste ist, das zählt und er selbst dafür ein Instrument ist. Und da ist überhaupt nicht die Frage, wer wem dient, ob das der Staat dem Volk oder umgekehrt, da ist der Dienst sehr eindeutig und einschlägig in eine Richtung definiert. Und deswegen sind bei einem solchen Dienst Drill und Verrohung auch keine Ausrutscher, sondern notwendige Bestandteile der Sorte Moral, die man sich zulegen muss, wenn man diesen Dienst an der Nation erfüllen soll. Das Ganze als Berufsarmee, allein die Wortverbindung ist ja schon merkwürdig. Macht jetzt aus genau dieser Tätigkeit wildfremde Menschen im Staatsdienst umbringen eine Spezialtätigkeit, für die ein Teil der Leute angeworben wird. Und da herrscht gar kein großer Zweifel, wozu die da sind. Und entsprechend ist dann diese Truppe auch eingerichtet und aufgestellt. Und entsprechend wird sie dann auch moralisch bearbeitet und erzogen. Landesverteidigung buchstabiert sich deswegen auch ideologisch ein bisschen anders, als es sich noch zu Zeiten des Ost-West-Gegensatzes buchstabiert hat. Da durfte man sich ja unter Landesverteidigung immer sowas vorstellen, wie wenn die bösen Russen kommen, müssen wir Land und Leute verteidigen und deswegen gegen die vorgehen. Jetzt ist von vornherein klar, dass der Einsatz, das Einsatzgebiet der Truppe nicht das eigene Territorium ist, sondern fremde Weltgegenden, in die man halt geschickt wird und wo die Frage, was man da soll, sich schlicht und einfach gar nicht stellt, weil es sich einfach aus dem ableitet, was Deutschland dort an Interessen für sich definiert hat und durchsetzen will. Einerseits tut man mit der Rede von Berufsarmee so, als wäre das ein Karriereweg wie jeder andere, und andererseits weiß natürlich jeder, dass das nicht der Fall ist. Bei de Maizière kommt das in der netten Form vor, dass er sagt, ja, es kann im Zuge des Vollzugs dieses Berufs kann es auch passieren, dass man umkommt. Was der Staat sich damit schafft, mit einer Berufsarmee, ist tatsächlich in entsprechender Quantität eine jederzeit einsetzbare Ressource an Leuten, die jederzeit bereitstehen für jede Sorte Händel, die er sich mit fremden Weltgegenden aussucht und wo sie dann auf Befehl und auf Kommando dorthin zu reisen haben und ihre entsprechenden Tätigkeiten auszuführen haben. Das ist jetzt ab sofort in Deutschland ein absolut ehrenwerter Beruf. Das haben natürlich die Mitglieder der Bundeswehr, die da schon immer als Berufssoldat unterwegs sind, noch nie anders gesehen. Aber jetzt gilt es eben für die Armee selber. Sie fungiert als Instrument für eine der, wie oben zitiert, der Handlungsoptionen, die ein Staat wie Deutschland in der aktuellen Weltlage sich vorbehält. Und weil das so ist und weil das Krieg führen zum ganz normalen und von allen Seiten akzeptierten und gebilligten Vorgehen Deutschlands gegen alle in Zukunft zählt und zählen soll, die sich aus irgendeinem Grund die Feindschaft dieses Landes zuziehen. Deswegen muss eben auch, wie am Anfang zitiert, der geistige Standpunkt zum Krieg führen in der Nation sich ein bisschen ändern. Dabei interessiert es die Politik übrigens nicht so fürchterlich, wie weit verbreitet eigentlich diese Vorstellungen sind, wonach Krieg führen zu Deutschland eigentlich gar nicht passt. Immerhin haben sie ja selber beim Afghanistan-Feldzug noch die Fiktion in die Welt gesetzt, sie wären aus einem ganz anderen Grund da als die Amis und haben ja diese Fiktion erst nach und nach selber aus dem Verkehr gezogen. Ärgerlich finden sie es aber nach wie vor, wenn es eine Partei wie die Linkspartei im Parlament gibt, die immer noch bei deutschen Kriegseinsätzen die Finger hebt und sagt, das passt doch eigentlich gar nicht zu uns und wir dürfen das doch nicht. Das möchten sie gerne als Bestandteil der deutschen Nationalideologie aus der Welt schaffen und dazu taugen dann eben auch solche Aktivitäten, wie ich sie eingangs bezogen auf diese sogenannte Zivilklausel zitiert habe. Und in diesem Sinne ist es auch gemeint, wenn die verteidigungspolitischen Richtlinien, die befassen sich am Ende mit der Frage, wie schafft man als Politik für die Umstellung der Bundeswehr im Volk Unterstützung, so ernst nehmen sie ihren Auftrag dann schon, dass es ihnen nicht reicht, dass sie es einfach beschließen, sondern schon auch noch wollen, dass das Volk dann auch dafür ist, was ihnen da vorgesetzt wird. Es gibt den Beschluss, dass die Bundeswehr sich in der Öffentlichkeit mehr präsentieren muss, mehr auch in die Schulen gehen und darstellen, was das für eine ehrenwerte Tätigkeit ist, die sie sich da vornimmt und darüber auch Leute zu rekrutieren, die diesen schönen Beruf ergreifen. Und so behaupten die verteidigungspolitischen Richtlinien, dass es natürlich überhaupt nicht so ist, dass das alte Leitbild des Staatsbürgers in Uniform mit der Neuaufstellung der Armee verschwunden wäre. Das ist nicht ganz unwitzig, weil sie nämlich dieser Floskel so ungefähr exakt die entgegengesetzte Bedeutung verleihen gegenüber dem, was sie früher hatte. In der ursprünglich gegründeten Bundeswehr sollte Staatsbürger in Uniform so ungefähr heißen: Wir achten dabei bei der Erziehung der Soldaten zum Kriegsdienst und dadurch unterscheiden wir uns natürlich von unserem Vorgängerstaat. Wir achten dabei, dass sie bei aller Einstellung auf die nötigen Tätigkeiten, die man im Krieg so vollzieht, nicht die Moral des Staatsbürgers verloren geht, dass da kein Gegensatz auftaucht zwischen dem anerzogenen zivilen Moralismus und der Tätigkeit des Kriegführers. Und deswegen machen wir politische Bildung mit den Soldaten und sorgen dafür, dass sie immer wissen, wofür sie stehen. Heutzutage heißt Staatsbürgeruniform nicht, den Soldaten muss was beigebracht werden, sondern heutzutage heißt Staatsbürgeruniform, Leute kapiert, das sind nicht irgendwelche Auswüchse und Killer, die da unterwegs sind, sondern es sind Leute wie du und ich. Und das formulieren die verteidigungspolitischen Richtlinien so, wie man das, was dazu im Volk für einen Geist notwendig ist. Zitat: Die Bundeswehr kann ihren Auftrag dann am besten erfüllen, wenn sich ihre Angehörigen auf die Anerkennung ihres Dienstes durch das ganze Volk stützen können. Die Bundeswehr wird den kontinuierlichen Austausch mit der Gesellschaft pflegen, ein breites sicherheitspolitisches Verständnis fördern und Präsenz im öffentlichen Raum sicherstellen. Und da, wenn man jetzt mal an den Ausgangspunkt zurückdenkt, dann kann man sich ja auch schon einen Begriff davon machen, was dieses breite sicherheitspolitische Verständnis dann wohl sein wird, nämlich die fraglose Übernahme des Standpunkts, den de Maizière am Anfang ausbreitet, die fraglose Übernahme des Standpunkts, das ist doch wohl klar, dass wo Deutschland Interessen hat, die durchgesetzt gehören, und da hat sich dem keiner in den Weg zu stellen, und da bin ich als deutscher Bürger, egal was mich das kostet, auch dafür. Ja, das ist der Fortschritt, den wir zurzeit in der Militärfrage in Deutschland miterleben dürfen. Und damit bin ich am Ende.